Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wir sind gleich bei zwei Premieren in Berlin. Der oft lustige Herbert Fritsch inszeniert ein ernstes Händel-Oratorium. Und Meo Wulff bringt Beckett und eine verstorbene Filmdiva zusammen. Warten auf Bardot an der Volksbühne. Doch erstmal sind wir in den USA bei den großen No-Kings-Protesten. Keine Könige war die Forderung bei den heutigen Demonstrationen in allen 50 Bundesstaaten. Angemeldet wurden mehr als 3000 Veranstaltungen mit Millionen Protestierenden. Diese No-Kings-Proteste sind möglicherweise die größten Demos in der Geschichte des Landes. Bruce Springsteen hat mit seiner Protesthymne Streets of Minneapolis auch die heutigen No-Kings-Demonstrationen in Minnesota unterstützt, als einer von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern, die ihre Unzufriedenheit mit der antidemokratischen Politik von Donald Trump ausdrücken. Aber können sie den Präsidenten ernsthaft in Bedrängnis bringen? Das hat unser Korrespondent Jasper Barenberg in Texas beobachtet, denn dort treffen sich noch bis morgen die konservativen MAGA-Unterstützer zu ihrer Jahreskonferenz CPAC, der Conservative Political Action Conference. Schalten wir also live nach Texas. Diesmal wurde nicht nur in den klassischen Hochburgen der Demokraten demonstriert, sondern eben auch in konservativ geprägten ländlichen Regionen und Vororten. Jasper Barenberg, wo genau waren Sie heute unterwegs?
Also ich bin heute von Fort Worth aus bei Dallas, da wo die CPAC stattgefunden hat, eine Stunde nach Westen gefahren, aufs Land, in eine kleine Stadt namens Weatherford. 40.000 Einwohner rund, ein Landkreis, der bei den letzten Präsidentschaftswahlen 82% der Menschen haben dort für Donald Trump gestimmt und gerade einmal 17% für Kamala Harris. Man sieht also ein tiefroter Staat, wie man hier sagt, geprägt von den Republikanern. Und wie im ganzen Land gab es auch da No-Kings-Proteste. Mhm. Die Menschen haben sich am Rathaus von Weatherford getroffen. Das liegt besondererweise auf einer großen Verkehrsinsel. Da fuhren also laufend Fahrzeuge drumherum von verschiedenen Richtungen kommt. Und da haben die Menschen gewunken, ihre Schilder hochgehalten. Und die Menschen in den Autos haben eben reagiert. Viele haben gehupt und gewunken, ihre Zustimmung signalisiert. Andere haben aber auch hier und da den Mittelfinger gezeigt oder sie haben gar Demonstrierende beschimpft. Das war so ein bisschen die Szenerie, die ich mir heute angeguckt habe. 165 Menschen waren da um das Rathaus versammelt und die Organisatoren hier, die Veranstalter, haben darin einen großen Erfolg gesehen. Und das ist wirklich der größtmögliche Kontrast im Grunde gewesen zu der CPAC-Konferenz, die ich in den letzten 3 Tagen beobachtet habe.
Ja, wir schauen ja heute ganz bewusst mal wirklich in die Provinz. Was hat sich verändert im Land?
Also es sind mehr als 3000 Veranstaltungen im ganzen Land. Und hier in Weatherford haben mir die Leute gesagt, dass es die dritte Ausgabe auch hier ist, dass sie also auch das dritte Mal auf die Straße gegangen sind. Aber dass es nicht nur hier im Landkreis, eben in dieser Stadt Weatherford im Landkreis, diese Veranstaltung gegeben hat, sondern 2, 3 neue, wenn man so will, Veranstaltungen auch in unmittelbarer Umgebung. Und als sie dann durchgezählt haben und gesagt haben, also 165 waren hier, dann kann man erstmal enttäuscht sein, weil es letztes Mal eben 250 gewesen sind. Aber die Organisatoren haben mir erzählt, nein, das sind ja jetzt 3, 4 Veranstaltungen in der Gegend. Also die waren total zufrieden und sie meinen auch zu spüren, dass sich auch hier in der tiefroten Provinz etwas bewegt. Sie meinen, die Leute seien etwas offener geworden. Letztes Mal hätte es noch ganz viele amerikanische Flaggen gewesen und Leute, die sich wirklich aggressiv gegen die Protestierenden verhalten haben. Und jetzt sei das doch viel ruhiger gewesen und sie erkennen so ein bisschen Zeichen der Zustimmung. Ich habe auch eine Frau gesprochen, die früher Republikaner gewählt hat und die gesagt hat, sie sei immer noch konservativ, aber mit all dem, was Trump angerichtet hätte, zumal jetzt in seiner zweiten Amtszeit, könne sie nun gar nichts anfangen.
Die No-Kings-Bewegung ist ja bei den ersten beiden Demonstrationen im vergangenen Jahr sehr bunt aufgetreten, sehr kreativ. Wie war das diesmal?
Das ist mir im vergangenen Jahr auch schon aufgefallen, als ich in Chicago war, unter 250.000 Menschen. Da ist mir klar geworden, die Teilnehmenden sind alle aufgebracht, sie sind wirklich wütend, sie sind wirklich besorgt um die Demokratie, aber sie geben dem Ganzen so eine, ihrem Protest eben eine betont positive Form. Sie legen Wert darauf, dass das alles friedlich abläuft. Es ist fast eine fröhliche Stimmung gewesen. Und das war hier im Grunde im viel kleineren Rahmen eigentlich auch so. Eine Frau ist mir begegnet in einem Froschkostüm. Und ich habe sie gefragt, Trudy Fair heißt die Frau, was es damit auf sich hat. Und das können wir uns mal anhören.
He's acting like he's above the law. And he's acting like a king. We're being threatened by an aristocracy, an oligarchy. And if we don't show up, it's going to happen. Before you notice, it's too late, you know? So that's why I'm here.
Ja, das tut mir leid, das war jetzt der falsche O-Ton. Der war von David, ein Mann, dem ich gesprochen habe und der so ein bisschen zum Ausdruck gebracht hat, dass es hier auch in Weatherford heute nicht um insbesondere einzelne Themen geht. Viele sind besorgt über Migration beispielsweise, um den Umgang mit Migranten. Aber David hat hier erzählt, dass es eben dieser Grundsatz ist. Also jemand, der sich das Gefühl gibt, er stünde über dem Gesetz, die Sorge, dass das ganze Land sich in eine Aristokratie, wie er sagt, in eine Oligarchie verwandeln könnte und dass all das sehr schnell, ohne dass man es wirklich merkt, passieren könnte. Und deswegen würde er immer wieder kommen zu diesen Protesten.
Trump wird mehr und mehr als Tyrann wahrgenommen. Aber, so die Organisatoren, die Macht liegt beim Volk, sagen die, nicht bei Möchtegern-Königen oder ihren milliardenschweren Kumpanen. Der Irankrieg spaltet das Land immer weiter. Die Inflation hat sich innerhalb eines Monats fast verdoppelt auf 4,8%. Und so halten eben jetzt auch viele Republikaner diese andauernde Eskalation des Krieges und die Folgen für falsch. Was für Kritik jetzt folgt daraus? Was für Forderungen sind bei den heutigen Protesten zu hören?
Also nach meinem Eindruck war der Krieg wirklich auch ein wichtiges Thema für viele. Ich habe mit einigen Teilnehmern ja sprechen können, die machen sich alle große Sorgen. Die Benzinpreise sind um 40% in die Höhe gesprungen. Die Leute haben ohnehin schon Schwierigkeiten, die teuren Lebenshaltungskosten hier zu bezahlen. Es geht um Gesundheitsversorgung, um Lebensmittelpreise. Und all das wird jetzt noch viel schlimmer. Also viele halten das für den ganz falschen Weg, lehnen diesen Krieg klar ab. Das war schon ein wichtiges Thema. Aber man muss immer wieder sagen, also das ist hier von den Initiatoren bewusst auch so gehandhabt. Es soll um dieses Grundsatzthema gehen, um Trumps Zug zum Autoritären, um Trumps reiche Freunde, die sich dank seiner Politik die Taschen voll machen. Und es wird weniger Wert drauf gelegt, jetzt spezielle Themen anzusprechen, sondern die grundsätzliche Sorge über die Entwicklung des Landes zum Ausdruck bringen und eben die grundsätzliche Forderung zurückzukehren zu den demokratischen Werten, zur Demokratie, wie die meisten Menschen sie sich hier wünschen.
Das klingt irgendwie noch so, ja, zaghaft und so ein bisschen schlapp, finde ich. Wovon hängt es denn jetzt ab, ob aus den No-Kings-Protesten wirklich eine anhaltende Massenbewegung wird, die tatsächlich was verändern kann in den USA, deren andere Seite Sie bei der CPAC ja auch mitbekommen haben?
Ja, wenn das so ein bisschen schlapp klingt und ohne richtige Energie, ist das auch eine Debatte, die hier geführt wird über den Sinn und Zweck dieser Massenbewegung selber. Weil eben das Ziel der Organisatoren ist, möglichst viele unter einem großen Schirm zu versammeln, also eher unspezifisch zu werden, allgemein zu bleiben und das eben die Kritiker auf den Plan ruft, die sagen, ja, aber dann kommen gar nicht so viele Leute, weil viele sich gar nicht so angesprochen fühlen davon. Die wollen lieber über konkrete Politikentwürfe, über konkrete politische Entscheidungen und ihre Gegnerschaft dazu sprechen. Eine Protestforscherin hier, Dana Fischer von der American University in Washington, die ist da eben auch skeptisch, was die Zugkraft solcher Massendemonstrationen angeht. Sie erinnert daran, dass in Trumps erster Amtszeit das eben ein bisschen die Illusion erzeugt habe, dass eine große Mehrheit in starker Gegnerschaft zu Trump stünde, damals als es eben eine Reihe dieser großen Massenveranstaltungen gegeben hat. Und sie sagt, das allein reicht nicht, das ist mehr so eine Art kollektive Therapie und das konnte man auch hier in Weatherford spüren, also das Gefühl, man ist mit Gleichgesinnten zusammen, die man im Alltag vielleicht gerade hier in der Provinz nicht so oft sieht. Aber das reicht eben nicht. Es ist wichtiger, auch vor Ort ganz konkret aktiv zu werden. Und ich würde hinzufügen, selbst wenn das eine anhaltende Bewegung von Demonstrationen ist, die immer wieder, die regelmäßig stattfinden, hinzu muss wirklich kommen, dass bei den Zwischenwahlen im November die Leute, die jetzt kritisch sind gegenüber Trump, die vielleicht merken, dass die Politik ihnen gar nicht nützt, dass die wirklich an die Wahlurne gehen. Da kann man wirklich die Machtverhältnisse verändern im, im Herbst, dann kann beispielsweise das Abgeordnetenhaus wieder an die Demokraten gehen, wenn genug Menschen für die Demokraten stimmen, vielleicht sogar der Senat. Und dann hat die Opposition in Washington, da wo Politik gemacht wird, wirklich einen Hebel in der Hand. Dafür reicht es nicht, immer mal wieder zu diesen No-Kings-Protesten aufzurufen, so wichtig sie sind für das Selbstgefühl der Menschen, die hier in Opposition sind.
USA-Korrespondent Jasper Barenberg über die heutige No-Kings-Demonstrationen, möglicherweise die größte regierungskritische Protestbewegung in der Geschichte der USA. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wir bleiben noch in den USA. In Kalifornien setzt das private Palm Springs Art Museum seit heute ein bewusstes Zeichen. In einer neuen Ausstellung stehen internationale Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt, die mit ihren Arbeiten die Geschichte und Gegenwart queerer Menschen neu erzählen. Es ist die bislang größte Ausstellung queerer Kunst in den USA, wie Gudrun Engel berichtet.
Die Wedel von tausenden Palmen rauschen im Wind. Wasser plätschert in Pools. Palm Springs, Kalifornien. Mehr Palmen und Pools als Einwohner. Eine Oase in der Wüste. Seit Jahrzehnten auch Rückzugsraum, Sehnsuchtsort und kulturelles Zentrum der queeren Gemeinschaft. Kurt Sayer lebt seit mehr als 25 Jahren mit seinem Mann hier, weiß als Stadtführer um die Geschichte.
Palm Springs had always been a refuge for gay.
Palm Springs war schon immer ein Zufluchtsort für schwule Schauspieler aus Hollywood. Besonders zu Zeiten des Hays Codes, jenem Sittenkodex, der von den 30ern bis in die 60er Jahre galt. Hier konnten sie ein unauffälliges Leben führen. Und solange sie nicht in Schwierigkeiten gerieten, waren sie hier in der Wüste sehr willkommen. Und das ist bis heute so geblieben.
Schätzungen zufolge gehört heute die Mehrheit der Bevölkerung zur LGBTQ+-Community. Und die wählt landesweit mit überwiegender Mehrheit die Demokratische Partei. 59% der republikanischen Wähler hingegen geben in Umfragen an, Homosexualität unmoralisch zu finden. Damit liegen sie mit Donald Trump genau auf einer Linie. Mehr als 500 Gesetze, Projekte und Initiativen, die die Rechte der queeren Community beschränken, hat der Präsident seit Beginn seiner zweiten Amtszeit schon auf den Weg gebracht. Umso größer ist das Interesse an einer Ausstellung im renommierten Design- und Architekturmuseum in Palm Springs. Besucher drängen sich vor lila Wänden. Queer Arcana heißt die Schau. Das bedeutet so viel wie das mystische Geheimnis hinter der Abweichung.
The museum is very committed to Q+ art, and that is not wavering.
Das Museum engagiere sich sehr für Q+-Kunst und daran ändere sich auch nichts, erzählt Kurator David Evan Franz. Er hat die Werke aus den vergangenen beiden Jahrhunderten von 35 Künstlern zusammengestellt. Es gehe in den Malereien, Collagen und Skulpturen um Identität und Sichtbarkeit.
Die Queer-Kultur in einem Museum in den Vordergrund zu stellen, lag schon immer außerhalb der kulturellen Norm. Museen sind im Großen und Ganzen eher konservativ. Das war auch schon so, bevor Trump das Thema verächtlich gemacht hat.
Die Museumsdirektorin Christine Vendredi weiß deshalb um die Sprengkraft der Ausstellung, aber, sagt sie, das werde sie nicht abhalten, auch wenn sich das gesellschaftliche Klima in den USA spürbar verändere. Der Ton sei rauer geworden, die Debatten schärfer.
It's not about being woke.
Nur weil der Rest der Welt das jetzt als woke ansieht und ablehnt, werden wir nicht damit aufhören.
Anders als viele große Museen im Land kann sich das Museum in Palm Springs direktem politischen Einfluss entziehen, sehr zu ihrer Erleichterung.
Wir erhalten keine Fördergelder von der Regierung. Wir finanzieren uns zu 100% aus privaten Quellen. Deshalb können wir so ziemlich alles machen, was wir wollen.
Das Ergebnis ist eine Ausstellung, die sich nicht anpasst, sondern Position bezieht. Die sichtbar macht, was andernorts strukturell unsichtbar zu werden droht. Und sie zeigt, welche Strahlkraft entstehen kann, wenn Kunst nicht nur dekorativ ist, sondern Haltung zeigt. Es geht um Kunst und Konfrontation. Es geht um Strahlkraft und Sichtbarkeit.
A Queer Arcana, Art, Magic and Spirit. Die größte Ausstellung queerer Kunst in den USA bis Ende Oktober im Palm Springs Art Museum. Es ist eine berühmte Bibelgeschichte. Der babylonische Herrscher Belsazar feiert ein gotteslästerliches Festmahl, als plötzlich wie von Geisterhand die Vorhersage vom Untergang des Reiches an die Wand geschrieben wird. Die Kunst- und Literaturgeschichte hat das mehrfach aufgegriffen. Rembrandt in einem Gemälde, Heinrich Heine in einer Ballade und Georg Friedrich Händel in einem langen Oratorium. Ein Duett aus Georg Friedrich Händels Oratorium Belshazzar, heute Abend aufgeführt an der Komischen Oper Berlin, inszeniert von Herbert Fritsch. Wie passt das denn zusammen? Der ernste Händel und Herbert Fritsch, der Spezi für lustvoll alberne, knallbunte Slapstick-Komödien.
Gefährlich, also eigentlich kaum auszuhalten, mit so einem bösen Herrscher, der sich groß macht und dann denkt, er ist eine Großmacht. Geht ganz schlecht aus für den. Wirklich. Möchte nicht in seiner Haut gesteckt haben. Muss furchtbar gewesen sein. Das zeigen wir. Und wirklich drastisch. Ohne Blut.
Herbert Fritsch inszeniert ja schon seit einiger Zeit auch Operetten und Opern. Aber was macht er nun aus diesem düsteren Oratorium von 1745? André Mumot war in der Premiere und kommt aus der derzeitigen Spielstätte der Komischen Oper, dem Schillertheater in Berlin. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Im Internet gibt es ein paar Szenenausschnitte, die sind so knallig bunt und wild, wie man das von den typischen Herbert Fritsch-Abenden kennt. Wie bringt er das jetzt mit dem Inhalt von Händels Oratorium zusammen?
Ja, man muss sagen, es fällt schon schwer. Das ist eine hochpolitische Geschichte. Das muss man vielleicht sich noch mal vor Augen halten, worum es da eigentlich geht. Das ist der Niedergang Babylons, der Aufstieg der Perser, dann zur Großmacht und die Befreiung des jüdischen Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft. Das ist im Grunde genommen der eigentliche Inhalt dieses Oratoriums. Das so als Komödie zu inszenieren, dazu gehört eine Menge Mut. Die hat Herbert Fritsch. Und das ist vielleicht erstmal das Charmante an diesem Zugriff, dass er sagt, er ist da ganz unbekümmert. Das mag so ernst sein. Wie es will. Das mag so viel Implikationen politischer Art haben, wie es will. Ich mache da jetzt erstmal mein Spaßtheater draus und gucke mal, was dabei rauskommt.
Und was kommt bei raus, zumindest szenisch, was sehen wir?
Ja, also Bühnenbild und Kostüme stammen natürlich auch von Herbert Fritsch. Deshalb hat es auch die für ihn so extrem typische knallbunte Ästhetik. Auf der Bühne gibt es eine riesige Treppe mit einem verschnörkelten Treppengeländer und da findet alles statt. Und da treten dann die einzelnen Parteien und Figuren, aber vor allen Dingen Parteien auf. Das ist ja ein Oratorium für drei Chöre, deswegen kommt zum Chor der Komischen Oper auch noch das Vokalkonsort Berlin dazu und die stellen diese verschiedenen Konfliktparteien dar. Da ist also erstmal der babylonische Hof. Herbert Fritsch, wie man ihn kennt. Alle sind knallbunt gekleidet, haben rote, grüne, blaue, angeklebte Bärte. Alles ist in die Karikatur getrieben. Die Perser sind so ein bisschen, das persische Heer ist so ein bisschen dezenter, blau gekleidet, aber das sind halt alles so komplett Deppen. Also da ist vollkommen klar, da hat niemand irgendwie einen Funken von Intelligenz und das wird sehr plakativ ausgespielt in diesen Chorszenen. Und dann kommt hinzu natürlich der Chor der Juden. Die tragen tatsächlich so orthodoxe, klassische klassische Trachten, die er aber auch sozusagen in die Karikatur weiterführt. Ob das jetzt so wahnsinnig geschmackvoll ist in dem Kontext, weiß ich nicht. Aber trotzdem muss man sagen, bei aller drastischen Komik gönnt er diesen Figuren, was allerdings auch notwendig ist, weil es die Musik vorgibt, doch Momente der echten Feierlichkeit. Und da wird dann das Komödiantische auch mal kurz ausgesetzt.
In der Ankündigung, da heißt es, regierende Rüpel sind wieder in Mode und an der Macht. Dieser Typus Mann räumt auf, stürzt um, greift durch, nimmt aus und er fühlt sich dabei toll, jung und heiter destruktiv. Das klingt ja so, als seien aktuelle Bezüge zu heutigen Herrscherfiguren beabsichtigt.
Ja, das kann schon sein. Also bei solchen Figuren denkt man irgendwie immer sofort auch an Trump. Da ist halt so ein Popanz-Herrscher, dieser Belshazzar, so ein kindlicher König. Man muss aber wirklich sagen, dass das, glaube ich, nicht die Absicht des Regisseurs ist, da wirklich politische Bezüge herzustellen. Diese Inszenierung bleibt komödiantisch flach und das muss man auch wirklich so sagen. Sie bleibt auch einfallslos, würde ich sagen. So habe ich das wahrgenommen, weil letztlich auf dieser Treppe immer nur hin und her geruckelt und gezuckelt wird. Also zur Musik passend werden entsprechende komödiantische Gesten aufgeführt. Da wird gehüpft und gesprungen und von einer Seite zur anderen sich bewegt. Und eben die Chorsängerinnen und Chorsänger müssen die ganze Zeit untereinander so pantomimisch zeigen, wie dämlich sie sind. Das fand ich zum Teil wirklich furchtbar anzusehen. Da hat mir der Chor auch ein bisschen leid getan, weil der Regisseur da offensichtlich gesagt hat, macht mal fritzsche Komik. Und ob da am Ende dann wirklich was Überzeugendes, was Lustiges dabei rauskommt, schien nicht so wichtig zu sein. Das ist ein Abend, der die ganze Zeit versucht, lustig zu sein, aber fast nie wirklich lustig ist.
Reden wir über die Musik. Dirigiert wird der Abend von Georges Petrou, gebürtiger Grieche und heute unter anderem Leiter der internationalen Händel-Festspiele Göttingen. Der kennt sich aus mit Händel. Wie lässt er jetzt diese Musik im 21. Jahrhundert klingen?
Großartig. Also das, was er mit dem Orchester der Komischen Oper da heute gemacht hat, das haben alle völlig zu Recht gefeiert. Das hatte eine große, drängende Direktheit, so eine sprudelnde Entschlossenheit auch. Sehr kräftige Akzente setzt der hohe Tempi. Da ist so eine wirkliche Spannungskraft im Orchester und die Spannungsbögen der Musik werden auch wirklich ausgekostet. Es gab auch einen großen Gesangsstar heute Abend, einen Superstar dieser Aufführung, die muss man auf jeden Fall erwähnen. Das ist nämlich das Besondere, was Händel diesem Stoff beigegeben hat, dass es da eine Mutter gibt, des Herrschers Belshazzar, die ihn die ganze Zeit warnt und sagt, das geht so nicht. Die wird gespielt und gesungen von der Sopranistin Soraya Maffi mit größter Freude und größter gesanglicher Strahlkraft, also ganz fantastische Koloraturen und große Ausdruckskraft in unterschiedlichsten Emotionen. Die kann wirklich spielen, die ist auch lustig dabei, die zieht ihn immer an seiner Schleppe da halb über die Treppe, wenn es ihr mal wieder zu bunt wird. Ich hatte so das Gefühl, das war meine Identifikationsfigur des Abends, denn die ist auch die ganze Zeit genervt von dem Wahnsinn, der da auf der Bühne stattfindet. Die macht das ganz fantastisch. Demgegenüber hat mir aber der Sänger des Belshazzar, Robert Murray, deutlich weniger gefallen. Der kann dagegen nicht wirklich etwas ins Spiel bringen. Der war relativ matt und verhalten und hat so die autoritäre Kraft in der Stimme einfach nicht gehabt heute Abend. Ansonsten ist es eben ein musikalisch doch durchaus sehr, sehr schöner Abend, weil es ja auch eine schöne Musik ist. Wir haben die großartige Soraya Maffi am Anfang ja auch gehört in dem Einspieler. Mhm. Das ist eine großartige Szene, dieses Duett, wo sie dann um ihren toten Sohn am Ende trauert. Da wird es dann auch tatsächlich emotional, aber das liegt nur und ausschließlich an der Musik und dieser fantastischen Sängerin.
André Momot über Händels Oratorium Belshazzar an der Komischen Oper Berlin, inszeniert von Herbert Fritsch. Danke.
Sehr gern.
In der Volksbühne in Berlin wurden heute Abend offenbar zwei Ikonen des 20. Jahrhunderts zusammengebracht. Warten auf Bardot nennt Meo Wulf dieses Stück, selbst verantwortlich für Text und Regie, ich glaube auch auf der Bühne irgendwie dabei. Meo Wulf, bekannt als non-binäre Person mit Drag-Queen-Ambitionen. Tobi Müller hat die Uraufführung miterlebt. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, wie kommen Samuel Becketts Warten auf Godot und die im Dezember verstorbene Brigitte Bardot hier zusammen?
Das würde mich ehrlich gesagt auch interessieren, habe ich mich immer wieder gefragt während der 2 Stunden, die es dann doch geworden sind in der Volksbühne. Allzu wichtig sollte man das vielleicht gar nicht nehmen, außer, das muss man aber auch so ein bisschen wissen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir erst die 3 Figuren sehen von Warten auf Godot. Das sind in diesem Fall allerdings 3 Aliens. Das kriegt man gerade noch knapp mit, verständnismäßig. Die stecken so in braunen, glitzernden Kostümen. Kostümen mit so Applikationen, das sind Brüste, das sind aber auch Penisse, das sind aber auch ganz andere Ausbuchtungen. Und die sind gestrandet, vermutlich auf dieser Erde und warten so auf eine Erlöserinnenfigur. Ich gender das jetzt extra, weil das ist ja auch das Thema des Abends, dass eigentlich laufend Geschlecht dekonstruiert wird. Dann wartet man auf diese Bardot, die bekanntlich aber tot ist, stört jetzt Meowulf nicht besonders. Er hat ja das Stück bestimmt vor ihrem Tod bereits konzipiert. Und das kommt da irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht. Also es werden ganz verschiedene Geschichten erzählt, die eigentlich jetzt mit Beckett gar nichts zu tun haben, außer dass da tatsächlich steht, es dürften keine Frauen auftreten bei ihm in diesem Stück. Also da Frauen sind verboten und das übernehmen die Aliens quasi wie als Beckett-WiedergängerInnen, müsste man sagen, bis da mal so eine Bardot auftaucht. Aber es geht schon auch um andere Dinge und das ist eben zum Beispiel auch die Frage, was ist eine Frau?
Ja, es war eine Frau, ich bin mir sicher. Im Traum kann das sein. Im Traum gibt's alles, auch Frauen. Auch Menschen ohne Gesichter, aber die hatte ein Gesicht. Ein blondes. Nur warum bin ich mir so sicher, dass es eine Frau war? Also woran habe ich das erkannt? An den Brüsten? Also wären die jetzt ab, hätte ich dann immer noch gedacht, dass es eine Frau war? Glaubt ihr, es war... Ihr habt es ja gar nicht gesehen, es war ja mein Traum. Ich kann euch eigentlich alles erzählen. Ist ja voll dumm. Kennt ihr das? Irgendjemand fragt dann so dumm, boah, hab voll krass geträumt heute Nacht. Willst du mal meinen Traum hören? Und man denkt schon so, boah, nee, bitte nicht. Aber man kennt das ja, wenn man selber mal seinen Traum erzählen will. Und deshalb sagt man so, ja klar, erzähl mir, was du Verrücktes geträumt hast. Bist du geflogen? Cool.
Es geht also darum, was eine Frau ist oder was ein Mann ist. Gendertheorie, sehr schnell gesprochene Komödie, wie wir hören. Erinnert das nicht irgendwie an die Volksbühnenabende von René Polesch?
Ja.
Vor 2 Jahren verstorbenen Intendanten?
Das wäre schön, wenn das so wäre. Tatsächlich kriegt man diesen Eindruck bei diesem Ausschnitt von Amelie Wilberg, eine Schauspielerin, die eigentlich im Berlin Ensemble spielt. Meowulf hat da auch schon mal gespielt. Die konnten jetzt da rüber machen quasi an die Volksbühne. Das ist ein sehr untypischer Ausschnitt, muss ich nachträglich sagen, weil es wird oft sehr viel langsamer gesprochen. Das haben wir jetzt gehört. Natürlich hat das mit Polesch zu tun und es hat auch damit zu tun, dass wir Meowulf überhaupt an der Volksbühne sehen. René Polesch hat, als er noch gelebt hat, eine kleinere Show gesehen von Meowulf und fand es ganz wunderbar und hat gesagt, komm zu mir, wir machen das Großen. Das ist jetzt auch schon eigentlich seine 3. Produktion, seine 2. große, auch auf der großen Bühne, ihre große, Entschuldigung, es ist eine non-binäre Person mit einem weiblichen Pronomen. Das ist schon auch der Hintergrund, der dazu führt, nur eben Polesch-Stücke sind in der Regel einfach viel, viel besser geschrieben. Das muss man schon auch dazu sagen. Und ich bin ein bisschen erstaunt, sagen wir jetzt nicht gleich bestürzt, dafür hat es mich zu wenig bewegt, aber schon auch erstaunt, wie ein so großes Haus also quasi alle dramaturgischen Waffen strecken kann und ganz basale Dinge, wer ist da auf der Bühne, wie heißen die, warum sprechen sie sich an, wie sie sich ansprechen, was wird hier eigentlich verhandelt, einfach nicht durchdrücken kann. Also, dass Leute, die große Bühne nicht können, eine Chance kriegen, dafür ist die Volksbühne da, dafür ist sie berühmt. Das hat sie auch mit Christoph Schlingensief schon gemacht vor 30 Jahren. Das sah auch furchtbar aus am Anfang, als er auf die Bühne ist. Aber es gab da diesen Apparat, der das möglich gemacht hat, dass es eine gewisse Kraft entwickelt hat. Und das tut dieser Abend leider nie mal 5 Minuten am Stück. Es gibt ein paar ganz schöne Kalauer, die da immer wieder reingeführt werden, zum Beispiel das Haare schneiden mit einer verfremdeten, wahrscheinlich von KI-Stimme, die dann wie Helge Schneider klingt. Das ist dann immer wieder, also die Geschlechter, da werden dann eben die Schwänze abgeschnitten oder die Brüste oder alles Mögliche. Es geht immer wieder um Eier irgendwo. Eierschalen liegen rum, werden aus Kühlschränken hervorgenommen. Es geht natürlich um ein neues Menschengeschlecht, um eine neue Spezies, die dann eben wahrscheinlich non-binär ist und sich da nicht mehr ganz in unsere Geschlechterschablonen drücken lassen. Aber das kann man einfach viel besser erzählen. Also das 2 Stunden abzusitzen, ist immer wieder tatsächlich sehr, sehr mühsam.
Ja, Meowulf versteht sich auch als Drag-Artist. Da gibt es vermutlich auch Musik.
Ja, ist auch ein interessanter Begriff da. Drag-Tress versteht sie sich, also eine Mischung aus Drag Queen, King, Drag Artist und Actress, also Schauspielerin. Und ja, das hat sie durchaus Qualitäten. Alle anderen haben das auch. Also Markus Bernhard Börger, der da mitspielt. Christine Groß ist übrigens auch eine alte Polnisch-Schauspielerin, die natürlich genau davon kommt. Sie spielt dann die Bardot immer wieder. Sie hat auch dieses Polnisch-Krächzen, dieses Polnisch-Schreien ab und zu drauf. Das ist schon so. Ja, es gibt auch Musik, aber meistens von der Konserve. Das muss man auch wieder wissen. Es wird ein Madrage, ein Lied gespielt von Brigitte Bardot, ich glaube 1963. Das bezeichnete ihre Villa in Saint-Tropez. Unter anderem sind auch Fangschleusen für Thunfisch damit gemeint. Das kommt dann so quasi ab Band. Andere Dinge wurden gestrichen. Barbara Streisand wäre da noch vorgesehen gewesen. Es wird Trompete gespielt. Das hat schon immer wieder so ein bisschen die Form einer Show, die man sich gut in einem Club vorstellen könnte. Spät am Abend. Und das ist ja tatsächlich auch schon erstmal interessant, wie die sich bewegen. Es ist gar nicht so, wie man früher gesagt hätte, tuntig oder so, dass die jetzt irgendwie wahnsinnig draggig da rumlaufen die ganze Zeit. Es ist eher der Versuch, einen Gang zu entwickeln oder eine Körperlichkeit, die man nicht so richtig zuordnen kann. Mhm. Das ist eigentlich schon erstmal ganz interessant. Aber also wenn dann die meiste Musik wirklich auch von der Konserve kommt und da ein bisschen mitgesäuselt wird, ich hätte mir auch da tatsächlich mehr erwartet. Also eine interessante Ausgangslage, irgendwie Beckett und Bardot zusammenzudenken. Am Schluss ist sie natürlich die rechtsextreme Rassistin, die sie dann in ihren Memoiren war. Alles andere spielten da auch keine Rolle mehr. Also dass Bardot auch für eine durchaus neues Frauenbild stand im Film in den 60er Jahren, die eben nicht mehr der 50er Jahre Piefigkeiten spricht, interessiert da alles nicht.
Gut, aber dass ihr Abdriften thematisiert wird, das hätte ich jetzt gerne auch noch wissen wollen, ob das dann da auch vorkommt.
Natürlich, das kam ja kein Nachruf ohne das aus und das ist ja auch durchaus legitim, aber es bleibt natürlich nur das übrig von der Bardot. Ne? Das ist quasi einfach die typische, ich würde mal sagen, Frau im männlichen heterosexuellen Blick, die natürlich dann rechtsextrem werden muss, wenn man so möchte. Das ist eine sehr eindimensionale Sicht. Eine Comedy darf eindimensional sein. Alles andere spielt dann keine Rolle mehr. Mich hätte ein bisschen mehr interessiert, was das tatsächlich auch mit der Dramatik eines Beckets zu tun hat und mit der Nachkriegszeit. Da wurden ein paar Chancen vergeben, finde ich. Und eben auch, dass man die Dinge, die man wirklich erzählen will, nämlich die Dekonstruktion des Geschlechtes, durchaus schärfer und einfach klarer erzählen kann. Dafür wäre eine Dramaturgie zuständig, die habe ich nicht gesehen heute.
Tobi Müller über Warten auf Bardot, ein Volksbühnenabend von Meo Wulf in Berlin. Wir haben unser heutiges Fazit mit den No-Kings-Protesten in den USA begonnen und kehren jetzt nochmal zurück auf den Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Ein Krieg, der nach gut 4 Wochen längst andere Länder mit hineingezogen hat. Viele Filmschaffende aus dem Iran und dem Libanon leben im Exil. Auch in Deutschland gibt es eine große iranische Filmdiaspora. Andere bleiben in ihren Ländern und drehen weiter, trotz Repression, trotz Gewalt und Terror. Christian Berndt fragt, was das Kino diesem Krieg noch entgegensetzen kann.
Nur 7 Tage, so lange wie Ihre Behandlung dauert, verstanden?
Mariam darf das Gefängnis für einen Arztbesuch 7 Tage verlassen. Seit 6 Jahren ist die Menschenrechtsaktivistin inhaftiert. Jetzt organisieren ihr Ehemann und ihr Bruder Mariams Flucht zu ihrer Familie nach Deutschland. Aber sie will ins Gefängnis zurückkehren.
Vielen Dank für alles, aber ich kann jetzt auf keinen Fall fliehen.
Mariam will ihren politischen Kampf vom Iran aus weiterführen. Wie in allen seinen Filmen setzt sich Ali Samadi Ahadi auch in 7 Tage mit seiner früheren Heimat Iran auseinander. Er kam 1985 als Kind alleine in die Bundesrepublik. Seine Eltern schickten ihn hierher, weil er als Kindersoldat im Krieg gegen den Irak eingezogen werden sollte. Mittlerweile hat ein Großteil der Filmszene den Iran verlassen, aber immer noch harren viele Filmschaffende aus, meint Ahadi.
Iran ist eine Filmnation und lebt von den Filmen, die die iranische Gesellschaft widerspiegeln. Nicht umsonst sind die iranischen Filmschaffenden im Iran Helden der Gesellschaft, weil sie es schaffen, immer wieder eine unglaublich enge Beziehung zu ihren Zuschauern zu erreichen und den Puls der Gesellschaft wiederzuspiegeln.
Berühmte iranische Filmschaffende wie Mohammad Rasoulof oder Jafar Panahi lehnten es lange ab, den Iran trotz drohender Haftstrafen zu verlassen. Der Krieg, den die USA und Israel jetzt begonnen haben, meint Ahadi, werde die Situation in Iran weiter verschlimmern.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Regime eine klarere Entschuldigung hat, wenn er auf der Straße Menschen erschießt, weil er sagt, das sind Kollaborateure mit dem Feind, was sie hier jetzt gerade tun. Das hatten wir übrigens im Iran-Irak-Krieg, dass das Regime den Krieg benutzt hat, um Oppositionelle niederzumähen. Und das blüht leider der iranischen Gesellschaft schon wieder und wirft uns um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurück.
Während der Protestbewegung im Januar haben viele im Iran noch auf ein Eingreifen der USA gehofft. Inzwischen ist diese Hoffnung, sagt Ahadi, weitgehend verflogen. Dass der Krieg das Regime stürzt, daran glaubt kaum noch jemand. Und trotzdem hält Ahadi einen Wandel im Iran weiter für möglich, trotz der brutalen Repression, bei der Anfang des Jahres Zehntausende Menschen getötet wurden.
Das, was zum Beispiel in der Bewegung Frau Leben Freiheit passiert ist, war eine ganz klare zivilgesellschaftliche Bewegung, die nach den Protesten sogar seine Wirkung hinterlassen hat. Plötzlich konnten Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gehen und sich frei bewegen. Viele Unterdrückungsmechanismen im Alltag verschwanden.
Mit voller Wucht trifft der Krieg auch den Libanon. Kurz nach Kriegsbeginn feuerte die mit Iran verbündete Hisbollah von dort Raketen auf Israel ab. Israel reagierte mit massiven Bombardements. Seither sind im Libanon mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht, über 1000 wurden bislang getötet. In Beirut lebt die Filmregisseurin Lana Daher. Im Moment sei die Lage schrecklich, sagt sie, die Stadt werde täglich bombardiert. An Krieg und Gewalt seien viele Libanesinnen und Libanesen zwar gewöhnt, aber
this is the first time in Lebanon that we all feel that nobody knows anything.
Zum ersten Mal seien alle ratlos, selbst Politiker und diejenigen, die sonst immer eine Meinung haben. Auch viele libanesische Filmschaffende leben im Ausland, aber Daher will bleiben. Dahers neuer Dokumentarfilm Do You Love Me, der auf den Filmfestspielen in Venedig lief und im Mai auch in die deutschen Kinos kommt, ist ein spannungsvolles Porträt Beiruts der letzten 50 Jahre. Daher nutzt ausschließlich Archivmaterial, Ausschnitte aus libanesischen Spielfilmen, TV-Shows, Nachrichten und privatem Filmmaterial. Der Film handelt so daher nicht nur von Krieg, Gewalt und Trauma, sondern genauso vom Leben in Beirut. Man sieht Party- und Strandszenen aus den 70er Jahren, aus der Zeit, als Beirut das Paris des Nahen Ostens genannt wurde. Die Stadt war damals auch ein gefragter Drehort für internationale Produktionen und im Libanon gab es mehr als 300 Kinos. Eine klassische Filmindustrie gäbe es dort zwar nicht, sagt Daher, dafür aber eine starke Independent-Filmszene. Die Libanesen lieben das Kino, meint Daher. Sogar jetzt im Krieg spielt Beiruts einziges Arthouse-Kino das Metropolis. Auch Restaurants und Clubs sind geöffnet. Die Menschen in Libanon versuchen auch jetzt im Krieg, das Leben aufrechtzuerhalten.
This contrast is exactly what makes Beirut one of the most special places like in the world.
Gerade dieser Kontrast aus Krieg und Gewalt auf der einen und einem quirligen, lebendigen Stadtleben auf der anderen Seite macht Beirut für Daher zu einem ganz besonderen Ort. Wie viel davon aber übrig bleibt, wenn Krieg und Bombardements in diesem Ausmaß weitergehen, ist völlig offen.
Christian Berndt über die Folgen des aktuellen Krieges, Perspektiven von Filmschaffenden aus dem Iran und dem Libanon. Und jetzt ist Tobias Wenzel am Start mit der Kulturpresseschau, heute den gesammelten Feuilletons der vergangenen Woche.
Weltschönste Eierköpfe, titelte das Feuilleton der Zeit. Es ging um die Ausstellung des Bildhauers Konstantin Brancusi in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Tobias Timm zeigte sich angetan von den Werken dieses Abstrahiermeisters und erwähnte, am liebsten würde er, Timm, eine dieser Eierkopfskulpturen anfassen und mitnehmen, wie einen vom Ozean glattgewaschenen Stein am Strand. Außerdem schrieb er über den Künstler: Manche seiner Skulpturen waren so abstrakt, dass der US-Zoll sie erst nach einem Gerichtsprozess als zollfreie Kunst anerkannte. Überhaupt stieß man in den Feuilletons dieser Woche vermehrt auf Juristisches und Juristen, selbst da, wo man es gar nicht erwartete. Etwa als Fazits der Leipziger Buchmesse gezogen wurden und dann die Taz dazu titelte: Es weimerte sehr. Gemeint war, die Empörung der Branche über Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sei bestimmend gewesen. Also die Solidarität mit drei linken Buchläden, die Weimar vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen hatte, weil dem Amt für Verfassungsschutz dazu nachrichtendienstliche Erkenntnisse vorgelegen hätten. Gegen den Kulturstaatsminister gehen die drei Buchhandlungen deshalb nun juristisch vor. Das bestimmende Thema in den Feuilletons dieser Woche war allerdings die Klage von Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen. Diese Artikel wurden wiederum ausgelöst durch eine Verdachtsberichterstattung des Spiegel, die Ulmens Medienanwalt in, Zitat, Kernpunkten als unvollständig und falsch bezeichnete. Gleichzeitig gab es Demonstrationen gegen sexualisierte Gewalt im Internet, etwa durch pornografische Deepfake-Videos, deren Opfer meist Frauen sind. Die Demos wurden im Feuilleton einhellig gelobt, auch weil es in diesem Bereich erhebliche Gesetzeslücken im deutschen Strafrecht gibt, die nach einer gesetzlichen Neuregelung geradezu schreien. In Windeseile habe sich die Debatte ins Allgemeine verschoben, schreibt nun Jan Küveler in der Welt am Sonntag. Auf der Anklagebank sitzt nicht nur Christian Ulmen, sondern das männliche Geschlecht als solches. Vorverurteilung aufgrund des Geschlechts, da dürfte nicht nur Juristen, sondern überhaupt Freunden der Rechtsstaatlichkeit mehr als mulmig zumute werden. Auch wenn es natürlich das gute Recht von Aurelie von Blasekowitsch war, in der Süddeutschen Zeitung zu beschreiben, was ihr durch den Kopf ging. Am Freitag, dem kalendarischen Frühlingsanfang 2026, aufzuwachen und hinaus in die strahlende Sonne zu treten, war eine Probe. Es war so ein Tag, an dem man die Männer auf der Straße, in der Bahn und im Büro anders betrachtete. Hinter welchen Gesichtern verbirgt sich Verachtung für das weibliche Geschlecht? Die Taz fragte Friedrich Küppersbusch: Was haben Sie Ende der vergangenen Woche über digitale Gewalt gelernt? Seine Antwort: Zu viel. Das wollte niemand und muss doch jeder wissen. Derzeit liegt die allerdings opulente Schilderung einer Konfliktpartei vor. Und die Wucht der digitalen Bemeinung und Verurteilung schreit nicht danach, noch mehr draufzusoßen an Gratismut. Thomas Fischer, früher Richter am Bundesgerichtshof, schrieb auf spiegel.de zur Berichterstattung über den Fall Fernandes gegen Ulmen: Seit Harvey Weinstein stand medial die allgemeine Gewissheit von der Schuld des Bösewichts nicht mehr so unvereinbar neben dem frommen Bekenntnis zum Rechtsstaat. Mit dem Letzteren meinte er den Satz zur Unschuldsvermutung. Bleiben wir bei einem Juristen, allerdings einem, der außerdem Schriftsteller, Filmemacher und Fernsehproduzent war und einer der letzten Universalgelehrten, Alexander Kluge. Am Mittwoch ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung druckt gleich 8 kleine Nachrufe ab. Kaum ein deutscher Autor hat sich so wie der Jurist Alexander Kluge als erzählender Anwalt der ungehörten und unbetrauerten Toten des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft verstanden, schreibt Ulrike Sprenger, Romanistikprofessorin und langjährige Mitarbeiterin Kluges. Der hatte als 13-Jähriger die Bombardierung seiner Heimatstadt Halberstadt nur knapp überlebt. Einen Monat vor seinem Tod hatte Kluge gesagt, er habe Angst davor, dass auch seine Enkelkinder einen Weltkrieg erleben könnten. Der US-amerikanische Schriftsteller Ben Lerner schreibt in seinem Nachruf auf Kluge für die FAS: Er war zugleich Anwalt, Wahrsager, ein Logiker wie ein Zauberer. Arno Wiedmann erwähnte in der Frankfurter Rundschau, dass Kluge in seinen Texten Wahres und Erfundenes mischte und ihn, Wiedmann, das erst irritiert habe. Mein Beharren darauf, zwischen beiden unterscheiden zu können, hatte immer auch etwas Lächerliches. Es war Kluges Geschenk an uns. In der FAZ erzählte Jürgen Kaube folgende Anekdote, der man entnehmen konnte, dass Alexander Kluge wohl auch teils im Gespräch Fakt und Fiktion vermengte. Als wir ihn einmal trafen und er die Geschichte erzählte, dass Niklas Luhmann als Lehrstuhlvertreter Adornos um 1967 ein Seminar zur Soziologie der Liebe abgehalten und den von Liebeskummer heimgesuchten Philosophen in einer Rieslingwirtschaft beraten habe, erwiderte er auf die Frage, woher er das denn wisse: Es muss sich so zugetragen haben.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die etwas kürzere Nacht, auf in die Sommerzeit.